Meine jüngste Wissenschaftsecke zum Thema Gehirn trägt die Nummer 55 und sie stammt aus dem März dieses Jahres. Also versuche ich heute ein Update dazu. Aber die Meldungen, die zu diesem Stichwort zu finden sind, sind erstens sehr viele und zweitens betreffen sie eigentlich ganz unterschiedliche Dimensionen oder Aspekte des Gehirns. Es geht ums Wahrnehmen, genauso wie ums Identifizieren, ums Gedächtnis, ums Lernen, ums Altern, ums Erkranken und Gesunden. Und um das Staunen vor unserem Hirn und seiner Leistungsfähigkeit auszudrücken, habe ich also diese Folge genannt aus dem Kosmos, den wir Gehirn nennen. Und das möchte ich unterlegen mit einem Zitat aus einem Gespräch von Spektrum der Wissenschaft mit Professor Dr. Katrin Amunds von Anfang Mai. Frau Amunds ist Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich und des Cecil und Oskar Vogt Instituts für Hirnforschung am Uniklinikum der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie nämlich sagte auf die Frage, ob es etwas gäbe, das sie immer noch sprachlos machen würde an diesem Organ, Folgendes. Ja, seine unglaubliche Komplexität. Als ich angefangen habe, das Gehirn zu erforschen, schien alles noch sehr viel einfacher. Heute betrachten wir das Gehirn als Multiskalensystem. Das bedeutet, es gibt ganz viele Ebenen, auf denen es organisiert ist. Wir können uns Moleküle anschauen, einzelne Zellen, kleine Netzwerke von Zellen, aber natürlich auch ganz große Netzwerke. Und all diese verschiedenen Blickwinkel sind letztlich notwendig, um zu verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist und warum es überhaupt so funktionieren kann, wie es das tut. Zitat Ende. Und auf die Frage, was man wissen sollte, um über das Gehirn sprechen zu können, sagte sie, ich zitiere noch einmal, dass es aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen besteht. Jede davon hat im Schnitt rund 10.000 Verbindungen. Es gibt eine ähnliche Anzahl von Gliazellen. Das sind die Zellen, die die Nervenzellen schützen, vereinfacht gesagt. Jede Nervenzelle besitzt ein Axon, das Informationen weiterleitet, und viele Dendriten, die Informationen empfangen und bündeln. Daraus entsteht ein hochkomplexes Netzwerk, das wir bislang nur sehr unvollständig verstehen. Zitat Ende. Eins dieser Rätsel ist zum Beispiel auch, warum unser Hirn so langsam arbeitet. Wie bitte? Langsam? Ja, tatsächlich, jedenfalls im Vergleich zu der theoretisch möglichen Geschwindigkeit. Im Spektrum der Wissenschaft vom 8.4.2026 ist das dargestellt. Danach können unsere Sinne 1 Milliarde Bit pro Sekunde verarbeiten. Unser Gehirn kommt aber nur auf rund 10 Bit pro Sekunde. Zwei Neurowissenschaftler vom California Institute of Technology, Jie Yu Zeng und Markus Meister, haben ermittelt, dass selbst der Weltrekordler beim Lösen eines Rubik's Cube 5,5 Sekunden braucht, um sich die komplette Konfiguration eines solchen Cubes zu merken, und noch einmal 7 Sekunden, um ihn dann mit verbundenen Augen wieder zu ordnen. Das entspricht einer Denkgeschwindigkeit von 11,8 Bit pro Sekunde. Auch bei anderen Aufgaben sieht es nicht viel besser aus. Über 50 Bit pro Sekunde kamen auch die schnellsten Denkerinnen und Denker bei keiner der Aufgaben hinaus. Rätselhaft ist das Ergebnis allerdings, weil das Gehirn sehr viel schneller sein könnte. Schon allein die Nervenbahn, die die Augen mit der Sehrinde im Gehirn verbindet, kann den Berechnungen zufolge bis zu 100 Millionen Bit pro Sekunde verarbeiten. Das Gehirn kann das auch verarbeiten. Ist die Information, welche die Sinne an das Gehirn herantragen, aber erst einmal verarbeitet, werden alle weiteren Prozesse auf einmal schleichend langsam. Eine Erklärung dafür ist zum Beispiel, dass wir erheblich an Flexibilität verlieren, wenn das Gehirn bis zum Anschlag arbeiten würde. Auf überraschende Ereignisse könnte es sich dann nicht mehr einstellen. Außerdem ist in den Berechnungen vieles nicht erfasst. Nur ein Beispiel, das Herausfiltern von Störgeräuschen aus den Hintergrundgeräuschen. Ist aber das Übersteigen der Kapazität gegenüber der tatsächlichen Leistung so immens, nämlich um den Faktor 100 Millionen, dann reichen solche Erklärungen irgendwie nicht mehr aus. Moritz Helmstetter, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt, resümiert das mit dem Satz, ich zitiere ihn, die Berechnungen machen deutlich, dass wir noch überhaupt nicht verstanden haben, wofür das Gehirn seine Rechenkapazitäten im Detail einsetzt. Der Hirnforschung stehen da noch einige Überraschungen bevor. Zitat Ende. Und nun zur ersten Frage. Wie erkennt unser Gehirn einen anderen Menschen? Und welche Rolle spielt dabei das Hintergrundwissen, das wir über diesen Menschen haben? Diesen Fragen sind Forschende des Instituts für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena nachgegangen und haben ihre Ergebnisse im Forschungsjournal Cerebral Cortex veröffentlicht. Methodisch haben sie 45 Studienteilnehmende in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen bekamen dieselben Bilder von Menschen, aber diesen Bildern wurden unterschiedliche Biografien zugeordnet. Dasselbe Gesicht war für die eine Gruppe zum Beispiel ein strenger Deutschlehrer, für die andere ein charmanter französischer Koch. Danach betrachteten alle Teilnehmenden die Gesichter erneut und das Team beobachtete zeitaufgelöst mit Hilfe von Elektroenzephalographie, was währenddessen in ihrem Gehirn passierte. Für jedes Gesicht zeigte sich dabei ein individuelles Muster an Gehirnsignalen, mit denen die Forschenden ein Machine Learning Modell trainierten. Zitat: Durch dieses Studiendesign gelang es uns, den Einfluss von personenbezogenem Wissen von den rein visuellen Informationen, die das Gesicht selbst enthält, zu trennen. So erklärt Julia Kovac, der Studienleiter, das. Denn der Computer war zwar in der Lage, sehr schnell und akkurat anhand der Muster die entsprechenden Gesichter zu erkennen, allerdings nur innerhalb einer Gruppe. Wurde das Modell dagegen mit Mustern aus dem Identifikationsprozess der anderen Gruppe getestet, erkannte es die Gesichter deutlich schlechter. Ich zitiere noch einmal, auf diese Weise konnten wir zeigen, dass personenbezogene Kenntnisse die Identitätsrepräsentation im Gehirn, also das neuronale Muster für eine Person, zwischen 250 und 350 Millisekunden nach dem Erscheinen eines Gesichts verstärken. Ein Zeitfenster, das traditionell eher mit der visuellen Verarbeitung von Gesichtern in Verbindung gebracht wird. Zitat Ende. Die Hintergrundinformationen spielten also eine wesentliche Rolle bei der Identifikation der jeweiligen Person. Oder, in den Worten von Julia Kovac, durch unsere Studie haben wir mehr darüber erfahren, wie das Gehirn Wahrnehmung und Erinnerung bei der sozialen Erkennung miteinander verbindet. Zitat Ende. Eine neue Studie des Zentrums für molekulare Neurobiologie in Hamburg und des Mannheimer Zentrums für translationale Neurowissenschaften der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg beleuchtet eines der hartnäckigsten Rätsel der Neurowissenschaften. Wie kann das Gehirn stabile Erinnerungen bewahren, wenn sich die physischen Strukturen, die diesen Erinnerungen zugrunde liegen, ständig verändern? Das Gehirn speichert Erinnerungen nämlich in verteilten Netzwerken von Nervenzellen, die durch Synapsen miteinander verbunden sind. Synapsen sind nun jedoch sehr dynamisch. Sie können ihre Stärke kontinuierlich verändern und sogar über Tage und Wochen hinweg vollständig verschwinden und dann wieder auftauchen. Trotz dieser hohen Dynamik können Erinnerungen bis zu einem ganzen Leben lang bestehen bleiben. Wie das Gehirn diesen Widerspruch auflöst, ist bislang weitgehend unklar. Was in früheren Studien vermutet worden ist, konnte nun im lebenden Gehirn gezeigt werden. Starke synaptische Verbindungen blieben bevorzugt erhalten. Schwächere werden schneller abgebaut. Simon Wiegert vom Mannheimer Zentrum für translationale Neurowissenschaften ergänzt das wie folgt, ich zitiere ihn. Darüber hinaus sorgt die Summe vieler Synapsen für die Stabilität der Informationen. Ein Mechanismus, der für die langfristige Speicherung von Erinnerungen entscheidend sein könnte. Mit der Methode der Optogenetik verfolgte er zusammen mit Cynthia Reiss dendritische Dornen im Gehirn von wachen Mäusen. Und auf diese Weise konnten sie einen direkten Zusammenhang zwischen der funktionellen Stärke dendritischer Dornen und ihrem Schicksal im lebenden Gehirn herstellen. Etwas, das bisher in keiner Studie gelungen war. Eine hohe neuronale Aktivität korreliert mit einer stabilen Verbindung der Synapsen. Darüber hinaus konnten die Wissenschaftler auch erstmals im lebenden Gehirn bestätigen, dass größere Synapsen nicht nur stabiler sind als kleinere, sondern dass diese größeren Synapsen auch stärkere Synapsen darstellen. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dieser Studie war, dass trotz der hohen Variabilität einzelner Synapsen über die Zeit hinweg die Signalübertragung auf der Ebene der dendritischen Äste konstant war. Das Gehirn also einen zuverlässigen Informationsfluss auf dieser Ebene aufrechterhält. Diese Stabilität der Informationsübertragung wurde auch auf der Ebene der Nervenzellen beobachtet. Sie zeigten über mehrere Sitzungen hinweg zuverlässige Reaktionen auf dieselben Reize. Die Studie hilft übrigens auch, die Mechanismen, die neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer zugrunde liegen, deren wesentliches Merkmal ein früher Verlust von Synapsen ist, besser zu verstehen. Was schützt vor Demenz? Mit dieser Frage befasst sich die Forschung schon geraume Zeit. Als sicher gilt, dass Schulbildung einer dieser Faktoren ist, der eine Rolle spielt. Je länger jemand zur Schule geht und je höher sein Bildungsabschluss, desto geringer das spätere Demenzrisiko. Ist aber Prävention nur bis zum Ende der Schulbildung möglich? Oder lassen sich Effekte auf das spätere Demenzrisiko, die man aus älteren Studien kannte, womöglich damit erklären, dass sich Menschen mit höherer Bildung im Schnitt gesünder verhalten, etwa weniger rauchen oder trinken? Und dass sie mehr Geld verdienen oder andere Jobs machen? Ist also gar nicht die Schulbildung selbst der Schutzfaktor, sondern das aus ihr folgende Leben? Das haben Forschende aus Großbritannien mit einer Auswertung der UK Biobank herauszubekommen versucht. Das ist eine weltweit nahezu einzigartige Datenbank, die Informationen von Hunderttausenden Patienten enthält. Aus ihnen lässt sich beispielsweise ablesen, wie lange jemand zur Schule gegangen ist, wie hoch sein Einkommen ist, welchen Job er hat, ob er trinkt, raucht oder an Diabetes oder Bluthochdruck leidet. Mit diesen Daten lässt sich auch das Schicksal jedes Einzelnen 15 Jahre lang nachverfolgen. Und sie zeigen, ob die Person im Laufe ihres Lebens eine Demenz entwickelt hat. Als die Forscherinnen aber statistisch ermittelten, ob nicht andere Faktoren den Zusammenhang erklären könnten, machten sie eine bemerkenswerte Entdeckung. Bildung schützte demnach vor allem deshalb vor Demenz, weil sie die Probanden häufiger in geistig anspruchsvolle und, wie es in der Studie heißt, komplexe Berufe führte. Der Faktor Arbeit erklärt der Studie nach über 70% des schützenden Bildungseffekts auf das Gehirn. Experten sehen darin eine ermutigende Botschaft. Zitat: Mit dem letzten Zeugnis ist also noch nichts verloren. Das sagt der Psychologe und Epidemiologe René Thirion, der am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald forscht. Ich zitiere ihn weiter: Für unsere Hirngesundheit scheint es viel wichtiger zu sein, was wir nach der Schule tun, dass wir uns ein Leben lang geistig fordern, sagt er. Wie die Zusammenhänge genau sind, weiß man allerdings aufgrund der Studie noch nicht, weil die Differenzierung nach Berufen nur nach zwei Kategorien erfolgen konnte. komplexe und weniger komplexe. Aus älteren Arbeiten hat man allerdings Hinweise darauf, dass abwechslungsreiche Tätigkeiten, die einen geistig fordern und mit Menschen in Kontakt bringen, gut als Prävention sind. Schlecht sind jene, die uns entweder dauerhaft überfordern und unter Stress setzen oder in denen wir immer wieder das Gleiche tun und der Kopf passiv herumdümpelt. Und es gibt auch erste Vermutungen, wie genau eine geistig fordernde Arbeit das Gehirn verändern könnte. In einer anderen Studie maßen Forschende die Konzentration von knapp 5000 Proteinen im Blutplasma ihrer Probanden. Einige davon stammen aus dem Gehirn, wo sie beispielsweise daran beteiligt sind, zu regulieren, wo neue Synapsen sprießen, also neue Verknüpfungen zwischen Hirnzellen gebildet werden. Manche dieser Proteine stehen im Verdacht, die Neubildung auszubremsen. Und wer einer geistig fordernden Tätigkeit nachging, hatte weniger dieser Bremsproteine im Blut. Was im Umkehrschluss heißt, dass sich schneller neue Verknüpfungen bilden könnten. Diese Beobachtung passt zu einer der gängigsten Erklärungen, warum uns geistige Arbeit länger gesund im Kopf hält. Sie sorgt dafür, dass sich neue Verknüpfungen im Gehirn bilden. Aus der Schlafmedizin weiß man, dass das Gehirn jeden Tag solche Verbindungen zwischen den Nervenzellen neu knüpft und überschüssige kappt, sobald wir nachts schlafen. Neuroplastizität nennen Forschende das. Wer regelmäßig Reize für neue Verknüpfungen setzt, dessen Hirn ist wahrscheinlich engmaschiger verdrahtet und arbeitet effizienter. Wenn nun im Rahmen von neurodegenerativen Erkrankungen wie einer Demenz Hirngewebe zugrunde geht, kann solch ein besser verknüpftes Gehirn das länger kompensieren. Experten nennen das kognitive Reserve. Und wie lässt sich diese Erkenntnis nun in den Alltag integrieren? Wie fängt man damit an, sich mehr zu fordern? Thirion sagt dazu: Abwechslung einbringen und Neues wagen, wo und wann es geht. Und Neues lässt sich auch in der Freizeit entdecken. Zitat: Tanzen ist zum Beispiel eine wunderbare Sache, sagt Thirion. Da müsse man sich unterhalten, darauf achten, sich nicht auf die Füße zu treten und man komme sogar ins Schwitzen. Eine, wie Thirion endet, sehr komplexe Geschichte, die übrigens nachweislich dazu führt, dass Hirnregionen wachsen, die für das Gedächtnis wichtig sind und die Gedächtnisleistung sich verbessert. Mit Verletzungen des Gehirns nach sensorischen Verletzungen, wie zum Beispiel Lärmschäden, haben sich Forschende der Ludwig-Maximilian-Universität in München befasst. Sie haben mit ihrer Arbeit aufgeklärt, wie das Gehirn einen entscheidenden Aspekt des Hörens bewahren kann, wenn es zuvor schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt war. Die Fähigkeit nämlich zu erkennen, wann ein Geräusch endet. Die Neurobiologin Conny Kopp-Scheimpflug, Professorin am Biozentrum der Ludwig-Maximilian-Universität und Leiterin der neuen Studie, beschreibt diesen Forschungsgegenstand so, ich zitiere sie: Eine Situation, in der unser Gehör durch Lärm geschädigt wird, tritt heutzutage in lärmbelasteten städtischen Umgebungen immer häufiger auf. Wir wollten deswegen verstehen, wie das Gehirn mit solchen Belastungen umgeht. Zitat Ende. Die Ergebnisse der Studie wurden nun im Fachmagazin The Journal of Physiology publiziert. Die Signale, die das Ende eines Geräusches verzeichnen, entstehen in einer spezialisierten Region des Hirnstamms. Ich zitiere noch einmal: Was jedoch mit diesem System geschieht, nachdem es schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt war, ist bislang unklar. Die Forschenden untersuchten, wie die Neuronen in diesem Hirnbereich nach übermäßiger Lärmbelastung reagieren. Und das Ergebnis war, unmittelbar nach einer solchen Belastung verloren die Neuronen in diesem Schaltkreis ihre Fähigkeit, auf Schallunterbrechungen zu reagieren. Dr. Michail Stantschu, einer der Erstautoren der Studie, fasst die Erkenntnisse über die Folgezeit wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Erstaunlicherweise begann sich das System bereits innerhalb von nur 24 Stunden durch gezielte schaltkreisspezifische Anpassungen zu erholen. Die Neuronen wurden leichter erregbar und erhielten gleichzeitig stärkere Hemmungsimpulse, was sich in einer erhöhten Anzahl und Aktivität hemmender synaptischer Verbindungen widerspiegelte. Zitat Ende. Diese koordinierten Veränderungen konnten die verminderten Impulse aus dem geschädigten Innenohr wirksam kompensieren und ermöglichten die frühzeitige Wiederherstellung der Offset-Reaktionen auf lautere Geräusche, auch wenn die Empfindlichkeit gegenüber leiseren Geräuschen weiterhin vermindert blieb. Die Studie lieferte neue Einblicke in die Widerstandsfähigkeit des auditorischen Systems und könnte letztlich zu Strategien zur Eindämmung der Auswirkungen von Hörschäden in lauten, modernen Umgebungen beitragen. Und mit dieser letztgenannten Meldung sind wir unversehens bei der Resilienzforschung im Hinblick auf das Gehirn angekommen. Wenn man Resilienz, also eine langfristig gute psychische Gesundheit trotz widriger Umstände, fördern will, dann muss man verstehen, wie die Zusammenhänge funktionieren. Dazu sagt Professor Dr. Albrecht Stroh, assoziierter Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Resilienzforschung und Neurophysiologie an der Universität Münster und Co-Autor der Studie, über die hier zu berichten ist. Ich zitiere ihn: Resilienz wird oft anhand der Verhaltensweisen einer Person beurteilt. Doch letztlich verbergen sich dahinter neurobiologische Prozesse im Gehirn. Und weiter: Über die Zusammenarbeit der Gehirnnetzwerke gibt es nur wenige Erkenntnisse. Zitat Ende. Um die Mechanismen von Resilienz genauer zu untersuchen, erfasste das Forschungsteam zunächst die psychische Verfassung von 103 Probeteilnehmenden und ermittelte ihre belastenden Lebensereignisse der letzten Monate. Aus diesen Daten ließ sich ein individueller Resilienzwert ableiten. Anschließend nahmen die Personen an umfangreichen Versuchen teil, bei denen ihnen emotionale Bilder gezeigt wurden, gefolgt von einem Test zur visuellen Verhaltenskontrolle. Gleichzeitig wurden ihre Gehirnaktivitäten mittels Elektroenzephalographie analysiert. Und das Ergebnis war, resilientere Menschen reagierten schneller und machten weniger Fehler in den Aufgaben. Bei ihnen arbeiteten die Gehirnregionen demnach strukturierter zusammen. Während der EEG-Untersuchung zeigten sie eine stärkere Steuerung durch den Frontallappen des Gehirns, der für Kontrolle und Entscheidungen zuständig ist. Sie hatten eine bessere kognitive Kontrolle über den visuellen Kortex, der für die optische Wahrnehmung verantwortlich ist. Gleichzeitig war die Aktivität im visuellen Kortex des Gehirns weniger zufällig. Um die Zusammenhänge detaillierter untersuchen zu können, wandten die Forschenden noch einen entsprechenden Test mit Mäusen an. Die Ergebnisse deckten sich. Resiliente Mäuse, also gestresste Tiere mit einem normalen Sozialverhalten, wiesen im visuellen Kortex insgesamt weniger spontane, ungeordnete Aktivität auf. Gleichzeitig konnten sie visuelle Reize feiner unterscheiden. Weniger resiliente Tiere zeigten hingegen mehr spontane Aktivität der Nervenzellen. Als besonders interessant hat Albrecht Stroh hervorgehoben, dass die nicht gestressten Tiere in diesem Experiment ähnliche neuronale Aktivitätsmuster wie die gestressten, nicht resilienten Tiere. Bei den resilienten Mäusen führte demnach erst der soziale Stress im Versuch zu aktiven Veränderungen im Gehirn, was ihre Resilienz erhöhte. Die Mausergebnisse legen nahe, dass Stress unter bestimmten Bedingungen kognitiv förderlich sein kann. Welche Bedingungen dafür optimal sind, lässt sich jedoch im Moment noch nicht festlegen. Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns drückt sich in seiner Fähigkeit aus, seine Strukturfunktionen und Verbindungen als Reaktion auf Erfahrungen, Verletzungen oder Stress aktiv umzubauen. Fachleute sprechen hierbei von Plastizität. Ich zitiere: Unsere Studie zeigt erstmals, dass die Plastizität der visuellen Schaltkreise des Gehirns ein Mechanismus der Resilienz ist. Anhand von Mäusen konnten wir zudem erstmals nachweisen, dass es sich dabei um aktive, messbare neurobiologische Veränderungen im Gehirn handelt. So fasst Professor Dr. Oliver Tischer, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universitätsmedizin Halle, die Ergebnisse der Studie zusammen.